Epos-Schnipsel, der Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Epos Schnipsel, dem Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis. Mein Name ist Anja und ich habe mir heute tatkräftige Unterstützung aus Berlin eingeladen. Herzlich willkommen, Moritz.
Hallo Anja, und ich danke dir sehr für deine Einladung.
Moritz, du bist Arzt, Veganer, Gründer der Jiva Mukti Yoga School Peace Yoga. Du bist der Down Dog Berlin, Anatomie- und Sanskrit-Lehrer, auf Yoga Easy zu finden. Und ich glaube zwar nicht, dass es noch viele Menschen da draußen im deutschsprachigen Raum gibt, die sich für Yoga interessieren, die dich noch nicht kennen, aber verrate uns doch heute vielleicht etwas von dir, das man nicht überall über dich lesen kann.
Oh, das ist eine gute Frage, weil ich erzähle ja eigentlich immer alles sehr bereitwillig, sodass wahrscheinlich gar nicht mehr viel überbleibt. Was weiß man nicht? Irgendwo habe ich es wahrscheinlich schon mal erzählt, dass ich mal 5 Jahre zwischen so 7 und 12 Ballett getanzt habe. Vielleicht weiß man das noch nicht unbedingt. Und dass ich, das steht aber auch überall, dass ich früher eigentlich total ungerne Sport oder Bewegungssachen gemacht habe. Und dass ich eigentlich auch ziemlich faul bin. Das versuche ich eigentlich immer zu sagen, aber es glaubt niemand. Und die Leute sagen immer, ich bin wahnsinnig organisiert und mache so viel. Und wahrscheinlich mache ich auch viel, aber trotzdem ruhe ich mich auch viel aus und bin hier und da auch mal sehr chaotisch.
Du hast mir die Vorbereitung auf diese Episode nicht so ganz leicht gemacht. Dies ist nämlich quasi ein Blind Date. Wir haben kein Vorgespräch geführt und uns auch noch nie vorher persönlich getroffen. Dann habe ich mir gedacht, wenn schon, denn schon, und habe mir ein ganz großes Thema ausgesucht. Ich glaube, wir machen heute ein richtiges Fass auf. Außerdem ist die Geschichte spannend und ich liebe die passende Asana dazu. Ich hoffe, den ZuhörerInnen geht's wie mir. Ich kann es kaum erwarten, dein Gehirn anzuzapfen und deinem Wissen zu lauschen.
Ich freue mich auch drauf und ich finde zumindest das Thema, was du ausgesucht hast, das kenne ich ja, ein sehr, sehr spannendes und auch eines meiner Lieblingsthemen, weil es vielleicht auch hier und da polarisiert und man sehr schnell und einfach anecken kann, aber das sind die Themen, die ich besonders spannend finde, ehrlich gesagt.
Sehr gut, dann habe ich das Richtige ausgewählt. Lass uns kurz vor der eigentlichen Geschichte rekapitulieren, mit wem wir es heute zu tun haben. Shiva spielt wieder eine wichtige Rolle und den haben wir schon öfter in Epos-Schnipsel-Episoden getroffen. Außerdem ist seine Frau Parvati heute mit von der Partie. Und wie in jeder Episode von Epos-Schnipsel lernen wir neue Sanskrit-Begriffe, wie zum Beispiel heute den Begriff Matsya, Fisch. Den Begriff Indra kennen wir schon als Lord oder König. Und dass Asana, Pose oder Haltung heißt, wissen Epos-Schnipsel-HörerInnen natürlich längst. Sanskrit ist aber nicht nur irgendeine Fremdsprache, die zu lernen vielleicht erst einmal lästig ist. An dieser Stelle liebe Grüße an Herrn Steinmetz, meinen ehemaligen Lateinlehrer. Vielmehr ist Sanskrit für mich wie eine spannende Geheimsprache mit heiligen Buchstaben und heilsamen Klängen. Und was für ein Zufall, dass wir heute einen Sanskrit-Lehrer hier haben. Moritz, erleuchte uns ein wenig mit deinem Wissen zu Sanskrit.
Ja, also ich finde ja, Sanskrit-Lehrer hört sich immer sehr vielversprechend an und nachdem ich immer mehr eigene Sanskrit-Lehrende natürlich kennenlernen durfte, die alle viel, viel mehr wissen als ich, ordne ich mich dann vielleicht immer nochmal anders ein. Was ich versuche, ist vor allem Yoga-Lehrenden Sanskrit beizubringen, das heißt all das, was wir als Yoga-Lehrende auch tatsächlich brauchen, angefangen mit der Aussprache. Ich glaube, das ist so eins der häufigsten Themen, wie spreche ich Asana-Namen aus, wie spreche ich vielleicht ein Mantra aus oder ein Yoga-Sutra. Und dann selber beschäftige ich mich aber auch viel mit der Grammatik. Das interessiert die meisten Yoga-Lehrenden dann oft nicht so sehr, es sei denn, sie sind sehr, sehr sprachaffin. Was ich noch sehr gerne unterrichte, ist auch das Schreiben von Devanagari, der Schrift, in der Sanskrit heutzutage ja meistens geschrieben wird. Habe ich auch gerade erst gelernt, dass das früher gar nicht so üblich und normal war, sondern in vielen anderen Schriften auch geschrieben wurde. Und das hat mich auch so ein bisschen beruhigt, dass es vielleicht auch nicht unbedingt so entscheidend ist, wie Sanskrit geschrieben ist, sondern dass, egal welche Schriftform gewählt wird, die Schönheit und die Magie, die du auch schon gerade angesprochen hast, doch bleiben kann. Und ja, momentan arbeite ich gerade mit einer Frau, die ehrlich gesagt aus München kommt, eine Doktor für Sprachwissenschaften, und die bringt nochmal so viele schöne neue andere Aspekte mit ein, die mit Yoga überhaupt nichts zu tun haben auf den ersten Blick. Aber ich finde es ganz erfrischend, auch mal von dieser sehr akademischen, intellektuellen Seite mich der Sprache nähern zu können.
Ich habe während meiner Yoga-Ausbildung in Kerala nebenher so ein Vokabelbuch geführt und habe alle Begriffe, die uns unsere Lehrerin zugerufen hat, nebenher notiert, und bin zufällig gestern über diese Zettel gestoßen, auf diese Zettel gestoßen. Eine lange, lange Liste von Namen querfällt ein. Ja, ich habe diese Liste mit Begriffen und Namen gefunden, und da ist mir klar geworden, da muss Struktur rein, und ich muss jetzt auch einen ordentlichen Kurs machen. Und jetzt habe ich auch, nach dem, was du gerade gesagt hast, total Lust bekommen, bei dir einen Kurs zu machen. Und wenn es den HörerInnen auch so geht, wir packen natürlich Informationen zu dir in die Episodenbeschreibung. Ich bezeichne mich ja auch lieber als Schülerin des Lebens als als Yogalehrerin. Und in der heutigen Geschichte hören wir eben auch, wie verwoben und wichtig die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler und Schüler und Lehrer ist. Moritz, wenn du soweit bist, lehn dich gemütlich zurück für meine Geschichte.
Das mache ich. Ich sitze bequem und bin bereit zum Lauschen und Zuhören.
Die Geschichte von Matsyendra. Nach etwa 10.000 Jahren intensiver Meditation entschied sich Shiva, von seinem Sitz auf dem Berg Kailash herunterzusteigen. Als Zerstörer der Welten sah er überhaupt keine Notwendigkeit, sich irgendeiner Art von Körperpflege zu unterwerfen, und so sah er wie immer etwas wild aus mit seinen verfilzten Haaren und schmutzverkrusteter Haut, als er barfuß den Berg hinabwanderte, um seine geliebte Frau Parvati zu finden. Als Shivas Gemahlin hatte diese viel Zeit für Details, und irgendwie spürte sie, dass heute wieder einmal ein Tag war, an dem Shiva nach Hause kommen würde. Also bereitete sie ein leckeres Picknick als Mittagessen vor und machte sich mit dem Korb voller Köstlichkeiten auf den Weg zum Fluss, wo sie auf Shiva treffen wollte. Und während sie damit beschäftigt war, die Decke auszubreiten und die Speisen aufzureihen, traf ihr Geliebter ein. »Parvati, meine Geliebte, mir ist etwas ganz Sonderbares passiert«, begrüßte er sie liebevoll. »Nach all diesen Jahren der Meditation ist mir endlich der Schlüssel zum Universum offenbart worden, das Geheimnis zum Seelenheil. Ich habe Yoga entdeckt. Diesen einzigartigen Weg, das eigene Ich und die göttliche Quelle zu vereinen.« Doch während Shiva weiter von Yoga schwärmte, schien Parvati ihm nicht zuzuhören, denn sie widmete sich ausschließlich ihren Handgriffen und ihrem Mittagessen. Sie schien abwesend und desinteressiert an dem, was Shiva ihr mitteilte. »Parvati, hörst du mir überhaupt zu?« fragte Shiva schließlich verärgert. »Was? Oh, tut mir leid, Schatz. Ich bin mit dem Mittagessen beschäftigt«, antwortete seine Frau etwas zerstreut. »Aber ich habe gerade die beste Entdeckung meines Lebens gemacht. Willst du nicht mehr darüber wissen?« Shiva schien enttäuscht. Parvati reagierte höflich. »Oh, sicher will ich mehr hören. Bitte sprich weiter.« Also machte Shiva weiter mit seiner Rede über Yoga, wie es funktioniert, welche Übungen man machen kann, wie sich Meditation anfühlt und wie jeder Mensch einen Teil des großen göttlichen Ganzen in sich trägt. Wie wenig wusste Shiva über seine Frau Parvati, der dieses unschätzbare Wissen schon vor Urzeiten zuteil geworden war. Schon seit sie denken konnte, praktizierte Parvati in der ihr eigenen, ruhigen und besonnenen Art. Irgendwie hatte sie immer angenommen, dass Shiva ebenfalls über Yoga Bescheid wusste, hatte es aber nie angesprochen. Daher war sie ein wenig überrascht, dass Shiva Yoga gerade erst für sich entdeckt hatte, wollte ihm aber seine Freude nicht verderben und ließ ihn in dem Glauben, der große Entdecker zu sein. Und so ließ sie ihn weiter reden und erklären. Während Shiva sich also weiter ausließ über die Herrlichkeit des Yoga, schwamm Matsya, ein Fisch, im Fluss vorbei. Matsya war aber nicht nur irgendein Fisch, und seine Geschichte geht so. Matsyendra war bei Geburt ein normales Baby, allerdings geboren unter einem schlechten Stern. Dieses schlechte Omen besagte, dass dieses Kind seinen Eltern Unglück bringen werde. So blieb den armen Eltern nichts anderes übrig, als sich des Jungen zu entledigen und ihn in den Fluss zu werfen. Dort kam ein großer Fisch angeschwommen, der den kleinen Jungen in einem verschlang. Und genau wie Jonas im Walfisch lebte auch Matsyendra jahrelang im Fisch. Und genau dieser Fisch war es, der näher schwamm, als er Shiva sprechen hörte. Matsyendra war ein besonders guter Zuhörer. Was Shiva da von sich gab, klang interessant, und so beschloss Matsya, ein wenig in der Nähe rumzuhängen. Sie hatten noch nie zuvor Shiva dozieren gehört, vor allem nicht über solch spannende Themen wie die Natur des Lebens und das Universum. Das alles klang doch sehr ernst und wichtig. Shiva sprach und Matsyendra lauschte. Und während er so zuhörte, schien etwas Magisches vorzugehen. Matsyendra spürte, wie die Techniken und Theorien des Yoga in seinen Körper eindrangen und in ihm zu leben begannen. Als guter Zuhörer wurde Matsyendra durch Shivas genaue Anleitungen und den Schlussfolgerungen seines Diskurses erleuchtet. Und in genau diesem Augenblick wurde Shiva der erste Guru, der erste Lehrer und Matsyendra der erste Chela oder Schüler. Und damit begann die lange Linie von Yoga-Lehrenden und Yoga-Lernenden, die erfolgreich die Lehren des Yoga in mündlicher Überlieferung über die Jahrtausende weitergegeben haben. Nichts im Yoga ist wichtiger als diese Beziehung zwischen Lehrer und Schüler, und durch aufmerksames Zuhören kann jeder Yogaschüler in die Fußstapfen von Matsyendra treten. Es ranken sich verschiedene Mythen um den Fisch Matsya und den jungen Matsyendra, der in ihm wohnte. Matsyendra lebte wohl viele Jahre, es heißt 12 Jahre, in dem Fisch und praktizierte während dieser Zeit Yoga Sadhana, ganz nach den Anleitungen von Shiva. Eines Tages bemerkte Shiva die enorme Größe des Fisches und nachdem er die ganze Geschichte um Matsyendra erfahren hatte, wählte er ihn aus, die Lehren und das Wissen des Yoga in der ganzen Welt zu verbreiten. Shiva verwandelte ihn zurück in einen Menschen, der fortan Matsyendranath hieß und als einer der Gründer des Hatha-Yoga gilt.
Danke fürs Berichten und für uns teilhaben lassen an dieser wunderbaren Geschichte.
Ja, gerne. Für mich stehen ja in dieser Geschichte die Weisheit von Shiva und Parvati stellvertretend für unsere innere Stimme. Und Matsyendra ist ein Suchender, der sich selbst finden will.
Ja, ich finde so viele spannende Sachen natürlich an dieser Geschichte zu finden. Zum einen die Idee, dass Shiva davon ausgeht, dass seine Frau nicht darüber Bescheid weiß und sie womöglich, wie du ja auch vorgelesen hast, vielleicht einen Moment abwesend war oder manchmal heißt es ja auch eingeschlafen ist vielleicht und mit der Begründung, dass sie es eben schon alles weiß, wie du es auch gerade geteilt hast. Und das hat auch so viele Themen, die heute zwischen Männern und Frauen und so weiter da sind, glaube ich, kann man da so wunderbar aufgreifen, die bis heute aktuell sind, dass doch viele sich als männlich bezeichnete Menschen oft davon ausgehen, dass sie Sachen wissen oder mehr wissen vielleicht als andere die ein anderes biologisches Geschlecht haben. Und das finde ich zum einen ganz spannend. Auch, dass Parvati, die vielleicht tatsächlich ja schon alles wusste, damit gar nicht so hausieren gegangen ist, sondern das für selbstverständlich erachtet hat. Und dass die beiden stellvertretend eigentlich für so vieles stehen, was in jeder Gesellschaft womöglich passiert, vielleicht vor Tausenden, Zehntausenden Jahren bis heute. Und wie du schon gesagt hast, dass diese Suchende auf der anderen Seite ist, der zum einen gesucht hat und durch so einen Schicksalsschlag wie durch so eine Verdammung, das ist jetzt vielleicht heutzutage nicht mehr so häufig der Fall, dass jemand verdammt wird, aber trotzdem passieren ja Dinge, die dramatisch sind oder die tragisch sind und die dann auf ungewöhnliche Arten und Weisen einen doch zu etwas sehr Magischem führen können, wie hier bis hin zu so einem Erleuchtungsmoment, obwohl am Anfang des Lebens es erst so schien, als würde jetzt alles schon vorbei sein und es ein sehr dramatisches Ende womöglich nehmen.
Ja, das hat ja auch sowas von einer Wiedergeburt oder einer Neugeburt, seine Rückkehr aus dem Bauch des Fisches. Er gelangt in den Fisch als ungewolltes Kind, als Pfand durch dieses schlechte Omen. Er weiß nicht, wer er ist, er weiß nicht, wo er hingehört. Und seine Wandlung beginnt, als er mit der Yoga-Praxis beginnt. Das ist zeitgleich. Und durch die findet er sich selbst, er findet die Wahrheit und schließlich seine eigene Identität, so dass er den Fisch verlassen kann und seinen Platz in der Welt findet und dann eben ein Lehrender sogar wird, ein hochverehrter Lehrender.
Und er kann über seine vermeintliche Identität hinausgehen, also über die des verstoßenen Kindes sozusagen, was irgendwo abgegeben ist, mit dem er sich vielleicht zunächst identifiziert hat. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was wir alle kennen, dass wir aufwachsen und eine bestimmte Identität annehmen oder uns beigebracht wird und wir sie dann annehmen und wir sie dann mit Hilfe der Yoga-Praxis hinterfragen können, ob wir nicht vielleicht noch mehr sind als nur das, was wir glauben zu sein oder was andere von uns glauben, was wir sind. Und genau das ist dort ja passiert, dass er dann auf einmal von einem Menschen, der sich vielleicht schon aufgegeben hat und der aufgegeben wurde, zu einem wurde, der so großartiges Wissen nicht nur mit sich selber teilen, sondern auch mit anderen teilen konnte. Und ein zweiter Teil, den ich so schön finde, natürlich auch gefärbt, vielleicht durch unsere Idee im Jivamukti-Yoga, sich ganz speziell auch nochmal um tierische Wesen zu kümmern, dass dort ein menschliches Wesen und ein tierisches Wesen zusammengekommen sind und zusammen in einer vielleicht gezwungenen, aber doch Einheit gelebt haben für eine gewisse Zeit und aus dieser Verbindung mit der Natur und mit der nichtmenschlichen Natur etwas so Schönes dann entstanden ist.
Das war tatsächlich ein Punkt bei meiner Recherche, fand ich das wahnsinnig schwierig zu definieren, wer ist jetzt Matsyendra, wer ist Matsya, wer hat welchen Teil, wer hört zu. Einmal liest man ja, der Fisch schwimmt vorbei, hört zu, aber eigentlich ist es ja das Baby, das in ihm lebt, das zuhört. Also das war sehr schwierig, das auseinanderzutrennen und irgendwann habe ich es aufgegeben, es zu versuchen zu trennen, denn genau darum geht es eben. Es gibt ja keine Trennung zwischen den beiden. Sie brauchen sich gegenseitig, um das zu erreichen. Was ich auch spannend fand, war die Dunkelheit im Fisch, finde ich, ist so ein bisschen stellvertretend mit der Unwissenheit. Das hat mich an Shiva, den Tänzer, erinnert, der auf dem Dämonenzwerg tanzt, eben wieder diese Unwissenheit. Und ich finde auch hier die Dunkelheit im Fisch, es steht für mich für die Unwissenheit.
Ja, wie schön. Und dann das Heraustreten sozusagen später oder Verschmelzen, wie du auch schon gesagt hast. Na, manchmal heißt es ja, dass dann ein halb Fisch, halb Menschwesen womöglich daraus entstanden ist. Und das finde ich sehr schön. Von der Dunkelheit ins Licht ist ja auch so ein übliches Bild, was seit so langer Zeit in Schriften verwendet wird für diese Idee, dass wir eben Erhellung oder Erleuchtung in uns finden. Und dazu passt ja auch eine Interpretation der Wortherkunft des Wortes Guru, die zwar linguistisch nicht unbedingt begründet ist, aber doch sehr, sehr verbreitet und damit irgendwie anerkannt, nämlich dass es ein Verdrängen des Dunklen ist. Also Gu alleine bedeutet ja etwas wegzuschieben und Ru etwas Dunkles oder etwas Unschönes. Und das passt so wunderbar, finde ich, auch zum Job, den ein Yoga-Lehrender hat oder ein Yoga-Guru, nämlich Erhellung möglichst zu bringen.
Also ich sehe schon, mein Sanskrit-Kurs ist ganz dringend notwendig. Ich habe zu Beginn, als ich den Podcast gestartet habe, habe ich mich schon für meine Aussprache, für meine Sanskrit-Aussprache entschuldigt und habe gesagt, dass das wahrscheinlich sehr westlich gefärbt ist, wie ich es ausspreche, weil ich es eben ausspreche, wie es geschrieben ist, was natürlich nicht korrekt ist. Aber jetzt habe ich mich bis zu dieser Episode so erfolgreich durchgeschummelt, aber ich merke schon, das muss sich ändern. Ich will an dieser Stelle noch kurz sagen, dass wir Goraksha, einen Schüler von Matsyendra und Mitbegründer des Hatha Yoga, nicht einfach vergessen haben heute. Aber dieser Podcast heißt ja Epos Schnipsel und sehr ausführliche Erklärungen zu Goraksha hätten wahrscheinlich den Rahmen der heutigen Episode gesprengt. Und wer weiß, vielleicht erzähle ich euch den Mythos um Goraksha ja auch ein andermal. Mit unserer heutigen Geschichte können wir ja auch zwei Asanas assoziieren. Matsyasana, die Fischpose, und Matsyendrasana, Lord of the Fishes Pose. Wie sagt man das auf Deutsch?
König der Fischasana vielleicht, König der Fische.
Ja, Herr der Fische. Habe auch keine gute deutsche Übersetzung gefunden. Deswegen habe ich mich für die englische entschieden.
Ja.
Ich würde heute gerne mehr über das Zweitere sprechen. Natürlich gibt es ja, wie für alle Asanas, ganz viele verschiedene Variationen. Und ich suche mir für meine Geschichte immer eine aus. Meistens können wir das uns auf Instagram dann anschauen, welche ich vorschlage. Dort poste ich immer Fotos zu den Gottheiten und den Asanas, zu den jeweiligen Folgen. In Matsyendrasana balancieren wir mit angewinkelten und verkreuzten Beinen auf den Sitzhöckern. Wir verdrehen die Wirbelsäule, ich nenne es mal spiralförmig, und binden uns mit den Armen, indem wir Oberschenkel oder Knie mit der entgegengesetzten Hand halten. Also vielleicht können sich die HörerInnen jetzt ein bisschen vorstellen, falls sie den Begriff Matsyendrasana noch nicht kannten. Erzähl uns ein bisschen was zur Pose.
Ja, das mache ich gerne. Ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist, dass es auf jeden Fall eine Drehung ist in irgendeiner Form, ganz gleich, was dann die Arme oder Beine womöglich ganz genau machen. Das finde ich eh immer wichtig, dass, ja, es gibt so viele Varianten, aber die Essenz, glaube ich, von einer Asana ist doch oft sehr ähnlich, egal aus welcher Tradition man kommt oder in welche Yogastunden ihr auch geht, die jetzt zuhören. Und das Drehen finde ich so wahnsinnig spannend, weil es diese Idee, wie du es schon gesagt hast, von Spiralen anspricht, also etwas, was kurvig ist, was also nicht linear und geradeaus geht. Und das widerspricht vielleicht unserem normalen Dasein und Denken und Sehen der Welt auch, wo wir oft Schritt 1 haben und Schritt 2 und Schritt 3 und dann irgendwann erreichen wir das Ziel. Das mögen wir wahrscheinlich auch sehr gerne, auch auf dem Weg zum Yoga hätten wir gern so eine tolle Checkliste. Und die Drehungen sind aber vielleicht das, was viel weltnäher ist. Also weil alles in der Natur ist eigentlich kurvig und rund und besteht aus Spiralen, auch wenn es erstmal nicht so scheint. Aber wenn man dann näher ranzoomt sozusagen und vielleicht das Mikroskop auspackt oder noch größere Vergrößerungen hat, dann sieht man immer wieder so Kurvenstrukturen und Kreisformen. Und das finde ich das Tolle an dieser Position. Es ist etwas, was ungewöhnlich ist, weil im Alltag drehen wir uns meistens nicht so oft, also wir drehen dann den ganzen Körper, aber wir verdrehen uns nicht ineinander. Und diese Idee von Spiralen wieder zu finden, die sich im Übrigen ja auch im Hatha-Yoga, was wir schon angesprochen finden, in dieser Form von den zwei großen Energiekanälen im Körper, Ida und Pingala Nadi, die so Gegensätze darstellen, die sich wie zwei Spiralen um die Wirbelsäule, um einen zentralen Energiekanal schlingen. Und all diese Dinge, finde ich, findet man in dieser Asana drin, neben tollen physischen Sachen, wie in der Massage einfach mal vom Bauch und von den Bauchorganen und dem Auswringen der Zwischenwirbelscheiben, der Bandscheiben und so weiter. Alles passiert ja auch noch gleichzeitig, aber gerade diese metaphorischen und subtilen Ebenen, glaube ich, die sind sehr vielschichtig in dieser Haltung.
Man sagt ja auch, dass die Massage des Bauchraums ja auch das innere Feuer entfacht oder stärkt. Und dieses Verdauungsfeuer hilft ja auch, Leiden des Bauchraumes zu lindern. Und wir, also anatomisch gesehen, erreichen wir tiefe Dehnungen in den verschiedensten Gelenken, Schultern, Wirbelsäule, Hüfte, Knie, Fußgelenke. Außerdem dehnen und verlängern wir Muskeln der Wirbelsäule, natürlich auch Hüftabduktoren, weil ja das übergeschlagene Bein quasi über die Körpermitte kommt, also anatomisch passiert da auch sehr viel. Ich fand diese Pose besonders zu Beginn meiner Praxis sehr herausfordernd, besonders Brustwirbelbereich. Da war ich sehr eingeschränkt, aber mittlerweile genieße ich die Praxis dieser Asana, die ich als beruhigend, befreiend und irgendwie erhaben empfinde.
Ja, ich kann dir zustimmen in dem letzten Punkt. Für mich war sie immer sehr zugänglich und einfach. Und gleichzeitig, ja, finde ich, hat sie auch so ein sehr stabiles Gefühl, das vielleicht auch mit diesen vielen Spiralen zu tun hat, die so ineinander greifen und deshalb Balance entstehen lassen, in die man sich dann auch hinein so wunderbar aufrichten kann. Also man hat ja sehr viele Teile des Körpers, die auch am Boden sind, und gleichzeitig versucht man irgendwie nach oben zu streben durch die Kopfkrone und diese Idee von Energien, die hoch und runter gehen, gleichzeitig zu finden. Und es ist auch ganz spannend, weil, kennst du vielleicht auch selber oder andere, die zuhören, wenn ihr Yoga unterrichtet und schon mal Fotos von euch selber in Asanas machen lassen habt, dann funktioniert diese Haltung immer sehr gut. Also man sieht auch immer sehr gut da drin aus, und das meine ich jetzt nicht nur so ästhetisch, aber es wirkt einfach so sehr kompakt und ausgeglichen. Und ja, es gibt so viele Faktoren, die diese Asana sehr besonders machen und die sie auch sehr typisch machen, glaube ich, weil es ist so etwas, wo alle immer als erstes an Yoga vielleicht denken, wenn sie das sehen, weil ich glaube, das ist so eine Haltung, die wüsste ich gar nicht, wo man die sonst anders finden könnte, auch so in der Gymnastik, und so glaube ich jetzt nicht, dass man das so häufig macht, sondern dass das was sehr Typisches irgendwie sein könnte für die Hatha-Yoga-Praxis zumindest.
Ja, das stimmt. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber jetzt versuche so in meinem Hinterkopf zu kramen, aber ich gebe dir recht, das ist wirklich sehr yoga-typisch. Ramajyoti Vernon vom American Yoga College sagt dazu, und ich übersetze das jetzt einfach mal frei für unsere HörerInnen: Es passt, dass Matsyendrasana eine Wirbelsäulendrehung ist. Verdrehungen im Yoga symbolisieren Folgendes: Die Vorderseite des Körpers, oder sagen wir unser Bewusstsein, wird zur Rückseite des Körpers, dem Unterbewusstsein, gewendet. Dadurch wird ein essentieller Prozess im Yoga angestoßen. Licht wird ins Dunkel gebracht und Dunkelheit zu Licht.
Wie schön, das habe ich so noch nie gehört in dieser Bildsprache. Aber das passt ja ganz wunderbar, weil die Vorderseite natürlich das ist, was wir sehen, die Rückseite das, was wir zum großen Teil zumindest nicht sehen können, auch mit unseren physischen Augen. Und ich finde, es passt auch zu dieser Idee, dass der Bauch stimuliert wird. Und der Bauchnabel ist ja auch ein Bereich, von dem es heißt, das ist der Sitz unseres kleinen Selbst. Wenn man vielleicht denkt, dass es mit dem dritten Chakra assoziiert ist, das auch für das Element Feuer steht, wie du es schon gesagt hast, aber auch für unser kleines Ich, für unser Ego selbst. Und wenn wir das sozusagen anfachen und damit die Energien von diesem kleinen Selbst, wo es eben nur um uns geht, nach oben treiben können in Richtung des Herzens und vielleicht auch noch darüber hinaus, um dann anfangen zu können, uns größer werden zu lassen und uns um andere kümmern zu können und, wie es dort eben hieß, die Energien vom Beschränkten, vom Dunklen ins Freie, Große, Erleuchtete führen können.
Sehr schön gesagt. Jetzt muss ich noch um eine Sache bohren. Du hast ganz zu Beginn, als wir noch sehr vage über das heutige Thema gesprochen haben, gesagt, es polarisiert. Das musst du noch ein bisschen ausführen.
Das mache ich. Ich glaube, vor allem die Guru-Schüler-Beziehung ist ein Thema, das vor allem außerhalb Indiens für sehr viel Gesprächsstoff sorgt. Und natürlich auch im Zusammenhang mit heutzutage Geschichten über Bikram vor allem, die viele vielleicht als Serie gesehen haben, oder Osho auch, wo es ja viel, viel mehr Öffentlichkeit jetzt gibt und viel mehr Menschen das sehen können. Und das sind ja meistens vielleicht negativere Beispiele, zum Teil zumindest von Guru-Schüler-Beziehungen, wo Manipulationen und Ausnutzungen stattgefunden haben, die dann, wie ich aber beobachtet habe, plötzlich zu seinem großen Umschwung geführt haben, dass der Begriff Guru selber aus vielen Webseiten und Yoga-Kontexten verschwunden ist, vielleicht aus Angst auch anzuecken, dass auch Yoga-Lehrende selber sich nicht so bezeichnen wollen und so weiter. Also ich habe gemerkt, dass sehr viel Diskussion entstanden ist, die ja immer gut ist und ich glaube wichtig, Dinge zu beleuchten und zu reflektieren. Und gleichzeitig finde ich persönlich zum Beispiel den Begriff Guru viel, viel angenehmer als den des Yoga-Lehrenden, weil für mich Guru eher so ein Prinzip ist, also eine Kraft, die Licht ins Dunkel bringt, die durch alles hindurchströmen kann, die in einer Situation stecken kann, in einem Ort, die auch in jedem Menschen oder Wesen sein kann, wenn ich auf der anderen Seite mich dafür auf Empfang schalte. Und du hast es ja vorhin gesagt, dass der Fisch oder der Junge, je nachdem, einer von beiden zumindest gut zugehört hat und durch das Zuhören das Wissen erlangt hat. Aber wenn der nur einfach da so vorbeigeschwommen wäre und Shiva hätte seine Geschichten erzählt und niemand hätte zugehört, dann wäre sie natürlich nirgendwo hingekommen und Shiva wäre auch nicht der Yoga-Guru geworden. Das heißt, es braucht immer diese zwei Seiten, derjenige, der spricht und die andere Seite, die zuhören möchte. Und ich glaube, so wird daraus ein so ganz wunderbares, enges Verhältnis, das nur zweiseitig funktioniert. Und wenn es einseitig ist, dann würde ich es gar nicht als Guru-Schüler-Beziehung ehrlich gesagt bezeichnen, sondern dann ist es irgendetwas anderes, nur nicht das, was eigentlich Guru in seiner Wortbedeutung ausmacht. Guru als Adjektiv heißt auch schwer. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz schön, weil das ist die Idee von wertvoll, also etwas, was wertschwer ist, die dahinter steckt. Und jemand, der für mich Guru ist, ist vielleicht für dich oder jemand, der zuhört, kein Guru. Das heißt, ich persönlich muss entscheiden, wer oder was für mich Guru ist und nicht die andere Person entscheidet und sagt, hallo, ich bin jetzt übrigens ein Yoga-Guru und ihr müsst jetzt alle machen, was ich sage. Das machen natürlich Menschen, aber ich glaube, das ist vielleicht nicht der, dann würde ich vielleicht lieber umdrehen und gehen oder zumindest mir das nochmal genau überlegen, was man dort länger macht. Das heißt, ich mag es deshalb, weil es sehr verschrien ist, auch zum Teil in der westlichen Yoga-Welt. Und ich glaube, dass wir das vielleicht eher missverstehen und vielleicht können wir lieber die Schönheit dieser Beziehung nach vorne kehren und herausarbeiten, anstatt nur diese einzelnen negativen Beispiele nach vorn zu rücken, von denen ich es absolut wichtig halte, dass sie öffentlich sind und dass sie bekannt sind und dass Menschen auch zur Verantwortung gezogen werden, ohne dass wir es aber gleich über alle stülpen müssen.
Für mich ist auch die Schüler-Lehrer-Beziehung nicht beschränkt auf die jeweilige Person. Genau wie mit dem Fisch und dem Jungen, von denen man nicht wirklich weiß, wer hat jetzt zugehört, wer hat was getan, wer hat Yoga praktiziert. Für mich ist es auch so mit Schüler-Lehrer-Beziehung. Ich gehe oft aus einer Yogastunde, die ich unterrichte, mit dem Gefühl nach Hause, oh, heute habe ich aber viel gelernt. Also das, finde ich, ist auch ganz wichtig, dass man diesen Begriff Guru eben nicht zu eng sehen darf.
Absolut, dass er nicht geknüpft ist an eine Sache oder Zeit. Und ich bin da ganz bei dir. Das bringe ich auch immer den Leuten bei, die in unsere Yoga-Ausbildungen kommen, Yoga-LehrerInnen-Ausbildungen, dass wir in dem Moment, wo wir die Rolle des Lehrenden einnehmen, für uns selber das eigentlich der Übungsprozess ist. Nämlich wir üben uns da drin, vielleicht die SchülerInnen vor uns als Yogis zu sehen oder als vollkommene Wesen, als erleuchtete Wesen und so weiter. Das heißt, aus unserer Sicht werden wir eigentlich selber zu Lernenden und zu SchülerInnen. Und das ist das Tolle, dass beide Seiten austauschbar sind und so eng miteinander verknüpft sind, dass sie gar nicht getrennt werden können eigentlich.
Jetzt musst du uns bitte noch einmal den Begriff Guru, habe ich es richtig ausgesprochen?
Sehr Guru. Gut.
Und Chela, wie sprichst du das aus?
Ja, ich glaube, das ist ehrlich gesagt vorne mit einem weichen Laut. Ich muss jetzt selber nochmal nachgucken, nicht, dass wir jetzt hier was Falsches verbreiten und dann ist es für immer da. Ich fange mal mit Guru an. Guru, wie ich gerade schon gesagt habe, ist wirklich, bedeutet schwer und daraus als Adjektiv und als Nomen ist es dann erstmal alle Lehrer. Also es könnte auch ein Mathelehrer sein oder ein Lateinlehrer oder ein Geigenlehrer oder was auch immer. Ein Yoga-Guru ist dann jemand, der Yoga unterrichtet. Und diese Volk-Etymologie nennt sich das, also wenn das aus dem Volk entstanden ist, ist eben die, dass Gu etwas Dunkles bedeutet, ehrlich gesagt auch Fäkalien in seiner Ursprungsbedeutung, also etwas sehr Unschönes, etwas Dunkles. Und Ru, etwas zu verdrängen oder wegzuschieben. Und daraus entsteht dann das natürlich wahnsinnig passende Bild, dass die Aufgabe des Guru oder der Kraft von Guru ist, das Dunkle zu vertreiben oder anders gesagt, dass es plötzlich das Erleuchtungsprinzip wird. Also das Prinzip, die Kraft, die Licht ins Dunkel bringen kann. Und jetzt sagst du mir nochmal dein Wort für Schüler auf Sanskrit. Wie schreibst du es denn?
Chela. Ich hätte es Chela ausgesprochen.
Genau, weil ich nenne es immer, ich nenne es immer Shishya. Das ist einfach das gleiche Bedeutung. Und Chela, genau, hast du wunderbar richtig ausgesprochen. Das ist eigentlich das Tolle, weil du sagtest vorhin, was ich übrigens überhaupt nicht schlimm finde, das auch mal für alle nebenbei, macht euch keine Sorgen, wie ihr Sanskrit erstmal aussprecht. Ich finde immer, gerade wenn man es in einem deutschen Satz sagt, dann hört es sich halt ein bisschen deutscher an, oder man sagt es in einem englischen Satz und dann hört es sich englischer an. So machen wir es ja auch mit anderen Wörtern, die wir irgendwie in unsere Sprache hineinholen. Gleichzeitig motiviere ich natürlich alle, sich damit zu beschäftigen, gerade wenn es Yoga-Lehrende sind, umso mehr. Und man kann eigentlich ganz wunderbar, wenn man ein paar Regeln kennt, wie die Laute ausgesprochen werden, es eben so aussprechen, wie es da steht. Aber ich gebe dir recht, das ist das Schwierige für Deutschsprachige, dass sehr viele Laute im Sanskrit so ähnlich sind wie im Deutschen, aber eben nicht ganz. Und das macht es für uns so verwirrend, weil wir dann immer denken, na, ich sehe doch jetzt da ein E, warum spreche ich es denn jetzt nicht so aus? Oder dass es plötzlich lange und kurze A's gibt, ist für uns halt auch ungewöhnlich. Und in vielen Schreibweisen fehlen dann so kleine Striche über den A's oder kleine Punkte, weil die wurden einfach nicht mit abgedruckt oder irgendjemand wusste nicht, dass die da hingehören. Und so passiert es natürlich plötzlich, dass wir selber gar nicht mehr richtig wissen können, wie wird das Wort eigentlich ausgeschrieben, wenn wir nicht alle Infos bekommen haben. Chela wird genauso geschrieben in der Umschrift, wie du es gesagt hast, und dann auch genauso ausgesprochen. Und Shishya, haben wir jetzt gleich noch ein Wort gelernt, ist dann einfach ein anderes Wort, was, glaube ich, eher so bedeutet, wörtlich übersetzt, jemand, der gezüchtigt wird oder so. Vielleicht ist es deshalb ein Wort, was nicht mehr so häufig benutzt wird, aber in der Bedeutung ist es immer Schülerin oder Schüler.
Also ich könnte ja noch stundenlang weiter mit dir quatschen, Moritz, aber wir sind leider schon am Ende der Episode angekommen. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute unser Guru zu sein. Ich habe es sehr genossen und ich denke, ich kann da auch für die ZuhörerInnen sprechen, deine Chela gewesen zu sein.
Ich danke dir, Anja. Ich danke dir fürs Teilen von Stories. Ich finde das immer wahnsinnig schön, sich die immer wieder anzuhören, vielen Versionen anzuhören. Ich finde es ganz großartig, dass du die mit uns allen teilst.
Ja, vielen Dank, gerne, und danke an alle fürs Einschalten und Zuhören. Bis zum nächsten Epos-Schnipsel.
Bis bald.